Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Papst, grüß
dich.
Hey,
Oskar. Na?
Diesen schönen Morgen.
An diesem schönen Morgen, ich im etwas windigen, auf der windigen Insel Sylt, wird heute noch ein bisschen schöner, morgen noch schöner. Sehr schön. Erstmal in einem Coworking Space in Rantum. Wollte vermeiden, dass wie beim letzten Mal, als wir versucht haben aufzunehmen und meine Empfangsqualität so schlecht war, dass wir es dann gecancelt haben. Das wollte ich dir nicht nochmal zumuten, deswegen habe ich das irgendwie anders organisiert.
Alles gut, das klingt doch super. Ich bin am regnerischen Bodensee, flitzte dann gleich in mein Seminar, wenn wir hier durch sind. Und ja,
freue mich. Was liegt an bei dir heute? Was hast du heute?
Heute Web 3 und Spatial Computing.
Wow. Das machen wir auch noch eine Folge dazu.
Können wir auch nochmal drüber sprechen.
Sehr gut.
Da habe ich noch Futter.
Wir haben uns heute vorgenommen, über den Rückfall in alte Muster, vor allem Führungsmuster, zu sprechen. Ich habe es ein bisschen mal vorstrukturiert. Du hast da ja auch ganz klare Erfahrungen, Ansichten. Und ich würde ganz gerne mal einsteigen über so Thesen, die du mir auch schon mal so, vielleicht du mal reflektieren kannst, wie du da so drauf reagierst, wie du es siehst. Und dann können wir so ein bisschen mal gucken, was sind eigentlich so drunterliegende Fakten, Entwicklungen, die uns dahin führen, dass wir wieder vermehrt diese Entwicklung sehen. Und die erste These ist, wenn immer wir Unsicherheit sehen, dann sehen wir gleichzeitig eine Zunahme von Kontrolle. Ne? Egal, ob es Krisen sind von Unternehmen oder auch ganzen Ländern, Kriege, Inflation, Transformationsdruck, wie wir den natürlich jetzt aufgrund der großen technologischen Schübe, die wir sehen, auch konstatieren müssen, da greifen wirklich viele Führungskräfte auf alte Muster zurück. Natürlich die Älteren vor allem, aber auch einige Jüngere. Ich höre dann so Sachen auch junge Unternehmer, die vorher sehr kollaborativ geführt haben, die dann auf einmal so sein wollen wie Elon Musk oder vom Founder-Mode reden und jetzt müssen wir wieder so Durchgriff. Das heißt mehr Präsenzpflicht, härtere KPIs, mehr Command and Control. Wenn man mit OKRs arbeitet, auf einmal nicht mehr so, hallo, ihr dürft auch von unten mal eure Ziele selber definieren, sondern knallharte Vorgaben. Und das kann kurzfristig stabilisieren, aber langfristig schwächt es eben Vertrauen und Motivation. Also erste These, Unsicherheit produziert Kontrolle. Was sagst du dazu?
Ja, das sehe ich auch überall, auch egal in welchen Branchen ich mit Führungskräften spreche. Auch was ja auch spannend ist, dass vor allem die Führungskräfte, die einen moderneren Führungsstil haben und ja auch sehr motiviert und sehr engagiert geführt haben über die letzten Jahre und ja auch tolle Entwicklungen da vorangetrieben haben, habe ich das Gefühl, dass vor allem die gerade sehr damit hadern und strugglen und das für die für total schwierig ist, das mitzugehen, weil für einige Leute ist es vielleicht wieder auch ein Wohlfühlmoment, da wieder reinzugehen in den Kontrollprozess. Und das Ganze wieder härter KPI getrieben, mehr Micromanagement, da gibt, trennen sich ja die Geister, was einem da mehr Spaß macht und vielleicht auch, was einem selber die Relevanz für den eigenen Beruf gibt. Aber das sehe ich auf jeden Fall auch gerade branchenübergreifend, seien es jetzt Startups, seien es Konzerne, dass ja eigentlich, egal auf welchem Level, selbst wenn es eben das Führungslevel ist, wenn das halt einfach gefordert wird von ganz oben, da eine große Unzufriedenheit herrscht. Und ja, ich glaube auch, das kann kurzfristig stabilisierend wirken. Es mag dafür irgendwie irgendeine Berechtigung geben, die ich jetzt persönlich gar nicht kenne, aber
wir gehen gleich mal tiefer rein, wenn wir so, du hast gerade das Stichwort auch Führungsstile gesagt, da gehen wir mal ein bisschen rein, gucken mal, was gibt es da für wissenschaftliche Konzepte. Die zweite These, Command and Control, wie man es ja so gerne nennt, das wäre auch vielleicht auch nochmal ganz kurz, wo kommt das eigentlich her? Das kommt von Frederick Taylor, Taylorism, also dieser Ansatz, dass Führungskräfte sehr genau vorschreiben, wie etwas gemacht wird und es dann kontrollieren. Also das ist, du bist ja Wirtschaftshistoriker, du wirst mich wahrscheinlich gleich korrigieren, wie es genau war, aber damals, industrielle Revolution, hat der so gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn man den Menschen an den Webstühlen, Fabriken genau vorschreibt, wie sie ihre Arbeitsgänge machen? Und um dann eine Motivation dafür zu erzeugen, hat man dann mit den Gewerkschaften versprochen und gesagt, okay, wenn eure Leute genau so arbeiten, wie wir es vorschreiben, gibt es mehr Geld. Und daraus ist eben dieses Command and Control. Ich muss nur meinen, wenn ich jetzt der Chef bin, meinen 5 Abteilungsleitern sagen, so und so müsst ihr es machen und dann brechen die es runter, was natürlich nicht mehr funktioniert. Vielleicht noch in der Mafia, in der katholischen Kirche und in anderen hierarchischen Organisationen, aber selbst Militär probiert schon mit agilen Führungsmethoden und
auch im staatlichen Bereich, ne, tendenziell ist ja, einfach haben wir uns gesellschaftlich stark verändert.
Ja.
Und wir hatten damals ja auch noch eine Monarchie, also dementsprechend ist ein anderes Verständnis dafür. Also
aber
nicht überall hatten wir eine Monarchie, aber fast überall.
Ja, also. Was spannend ist schon, dass das Command and Control wirklich dieses Comeback erlebt, aber nicht, weil es funktioniert, sondern weil viele nichts anderes gelernt haben. Ne? Weil dieses Autoritäre, der Chef, der Patriarch und so weiter oder auch in der Verwaltung genau dasselbe. Und Problem ist eben, wenn dann zum Beispiel, wir werden heute ja relativ viel auch nochmal über das Thema Büro, weil sich da viel manifestiert, Büro versus Work from Anywhere. Die Rückkehr ins Büro wird in vielen Unternehmen nicht erklärt. Es gäbe ja Möglichkeit zu sagen, warum wünschen wir uns das, sondern verordnet. Und statt Sinn zu vermitteln, wird Macht demonstriert. Das ist so die Zusammenfassung.
Ja, und oft habe ich ja auch das Gefühl, dass es einfach getan wird, um zu sagen, ja gut, die Leute, die jetzt keinen Bock haben, dann können wir wenigstens unsere Targets erfüllen und ein paar Leute rauswerfen, ohne dass wir uns da jetzt einen großen Aufwand machen müssen.
Genau. Auch dafür wird es natürlich missbraucht, völlig richtig. Mhm. So, dann der Generationskonflikt, wobei wir beide ja immer wissen, das ist gar nicht so sehr der Generationskonflikt, sondern einfach der Konflikt zwischen alt und jung, verschärft den Rückfall. Ne? Boomer, meine Generation, also die älteren Generationen, fühlen sich in hierarchischen Strukturen sicher. Viele erwarten auch klarere Ansagen in Zeiten von Krisen. Und Zoomer erwarten Freiheit, Sinn, Beteiligung und verstehen nicht, warum in der Krise genau das, was vorher funktioniert hat, nicht funktionieren soll. Erwachsen behandelt werden auf Augenhöhe. Und das produziert unter Umständen dann Kulturclash in den Unternehmen. Und na, vielleicht erzählst du nochmal, wie das eigentlich war, als du so richtig ins Berufsleben eingestiegen bist, so, du hast ja noch während Corona noch letzte Züge deines Masters gemacht, hast natürlich auch vorher schon viel gearbeitet, aber was hat sich da geändert? Was waren da so die Versprechen, die ihr bekommen habt?
Ja, das ist ja das Spannende. Also der Einstieg war ja sehr stark geprägt von, du, Hauptsache, du machst deine Ergebnisse, komm erstmal gar nicht ins Büro, mach dir keinen Stress, kommt sowieso niemand. Und hat sich dann auch nicht wirklich geändert. Es gab keinerlei Office-Pflichten. Und es blieb dann eigentlich auch sehr ergebnisorientiert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das jetzt gerade nochmal geändert hat. Aber tendenziell war eigentlich das so ein Paradebeispiel für das, was du ja auch immer predigst. Schaut, dass ihr ergebnisorientiert arbeitet und dass ihr weggeht von eben genau diesen Strukturen einfach ins Büro, nur weil man es nicht anders kennt. Und genauso denkt ja meine Generation auch und genauso arbeitet meine Generation auch. Also es ist ja, zeigt ja auch die Wissenschaft, dass die Gen Z nicht faul ist, sondern die Gen Z halt einfach anders arbeitet und effektiver arbeitet und effizienter arbeitet und deswegen nicht zwangsläufig 60 Stunden arbeiten möchte, aber dann halt eher schaut, wie man vielleicht in 35 Stunden den gleichen Output schafft. Und das ist natürlich dann ein bisschen konträr gegen das, ihr müsst 8 Stunden im Büro sitzen und auch das wissen wir in der Wissenschaft, dass das nicht zu den produktivsten Ergebnissen führt, sondern meistens eben dann auch nur Frust und weniger Motivation heranführt. Deswegen, ja, also ganz viele Leute meiner Generation haben das sicherlich so verinnerlicht, als sie ins Berufsleben gestartet sind, was ich aber spannend finde. Ich mache jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren das ist jetzt das dritte Semester, das ich begleite mit dem Fach, was ich mache, und es ist ja Trendforschung und da geht es auch um das Thema New Work und ich merke einfach, wie stark veraltet meine Slides von vor 2 Jahren sind, weil das Thema sich so stark geändert hat. Und wenn ich vor einem Jahr und vor allem vor 2 Jahren mit den Studierenden darüber gesprochen habe und gesagt habe, hey, wie ist es eigentlich, ist New Work bei euch ein Thema, war das bei den ersten beiden Jahrgängen ein Riesenthema und ja, ganz klar, und das wird ganz stark hervorgehoben, wir werden da auch involviert und gefragt, was wir wollen, und jetzt, diese haben ja trotzdem, meinen Studierenden, schon 3 Jahre Arbeitserfahrung und sind 3 Jahre im Unternehmen, aber da ist es gar kein Thema mehr. Hm. Das Thema ist sozusagen vom Tisch. Und klar, also, hat es auch irgendwie den Hype-Cycle mal durchlaufen und wir haben gerade andere Themen, aber ich finde es krass, dass wir uns theoretisch so weiterentwickelt haben und in einer so kurzen Zeit, die, wie ich das jetzt ja begleite, einen so starken Rückfall erlebt haben. Das spricht natürlich nicht für die gesamte Wirtschaft, aber das sind eben schon eine substanzielle Anzahl an Studierenden, alle aus unterschiedlichen Firmen. Ja, und irgendwo ist man dann schon, stellt man sich die Frage, wie schnell das gehen kann und gehen darf, dass man da wieder zurückverfällt in so alte Muster.
Also das hat sehr viel damit zu tun, das hat der Thomas Sattelberger, ehemaliger Telekom-Personalvorstand, dann später Bundestagsabgeordneter der FDP, gesagt, der Begriff New Work ist droht zu verzwergen, weil natürlich immer der missbraucht wurde. Der wurde viel missbraucht für, wir haben Sofas, smarte Tee-Kühlschränke und du darfst deinen Hund mitbringen und wir machen keine Meetings nach 5. So sind kleiner gemacht. Er wurde dann nochmal verzwergt auf New Work gleich Remote Work. Was wahnsinnig asozial ist, es darauf zu reduzieren, weil es 70% der Menschen, die gar nicht sich das ausruhen können, ausschließt. Und dann wird natürlich auch schnell, weil wenn Menschen, die so oberflächlich so einen Begriff benutzen, schmeißen die genauso oberflächlich wieder weg. Die Grundannahmen, die der Friedrich Bergmann ja mit auch anderen gestellt hat, ist, wir werden uns dramatisch verändern müssen aufgrund von Technologie. Also das, was du jetzt beruflich machst, ist das, was ich eigentlich unter New Work verstehe.
Ja, total.
Und das erfordert aber eben natürlich auch in bestimmten Zeiten mal, ne, gibt's auch Führungssituationen, wo Command ein wichtiger Aspekt. Wir können gerne auch auf dieses Thema mal eingehen über die Clifton Strengths, wenn wir hinten am Ende noch Zeit haben. Aber ich würde jetzt gerne einmal durch die Punkte, die das so ein bisschen fördern, mal reingehen und würde aber noch mit so ein paar provokanten Zitaten dich so ein bisschen im Aggressionslevel und Wachheitslevel nach oben holen. Also sehr strange, Jamie Dimon von JP Morgan Chase, der gerade ja Furore macht mit, was diese Bank alles ändert. Dafür werden wir eine extra Folge machen, haben wir uns ja vorgenommen, ne, wie die das Agentic AI-Thema einsetzen. Der hat gesagt, don't waste time on it. I don't care how many people sign that F...ing petition. Also zu der Mitarbeiterpetition gegen Return to Office. Also, und hat auch gesagt, zero chance for remote work. Dann John Stanky von AT&T erwartet Präsenz und Leistung. Loyalität sei nicht mehr der Maßstab. Dara Khosravani von Uber, Pflicht 3-Tage-Büro, strenge Kontrolle für Kreativität und Produktivität. David Solomon von Goldman Sachs fordert volle Büropräsenz, no ifs, no buts. Und Mark Zuckerberg droht mit Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Mindset-Präsenzzeiten und so weiter. So. Aber es sind natürlich ein paar Dinge, die insgesamt gerade diese alten Muster vorholen. Es ist jetzt nicht nur das ganz Akute, sondern es ist die schleichenden Krisen, ne? Die Engagementkrise. Wir haben die schon häufiger zitiert, die Gallup-Zahlen, das letzte Mal mit Paar. Nur 21% globally der Mitarbeitenden sind wirklich engagiert, 62% machen Dienst nach Vorschrift, 17% sind sogar aktiv unzufrieden und die These vieler Führungskräfte ist, okay, die gucken eh nur Netflix, die bügeln, während sie im Teams-Call sind und die machen eh ihren Scheiß und arbeiten nicht mehr und haben diese Sehnsucht nach Kontrolle. Hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, dass sie wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung haben, was die Leute machen und gut delegieren und nicht gut gucken, wie die miteinander arbeiten. Also du kannst natürlich genauso Netflix auch am Büro gucken, wenn dann
machen Leute auch. Dann machen sie halt eine Stunde länger Toilettenpause, unterhalten sich halt dann nochmal 20 Minuten in der Kaffeemaschine, drucken halt irgendwelche Sachen 5-mal, gucken, dass sie dann da ihre Urlaubsplanung machen. Also was ich da schon für Geschichten gehört habe, wo man dann jedes Mal probiert hat, seine Überstunden zu erhöhen, indem man dann extra nochmal ins Büro gefahren ist, um seine Urlaubsplanung zu machen. Damit man da nochmal 3 Überstunden bekommen hat. Also wenn Menschen betrügen wollen, dann betrügen sie auch. Und das ist ja ein Grundsatzproblem. Das hat ja was mit allem zu tun, mit der Führungskultur, mit der Motivation der Mitarbeitenden. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob sie im Büro sind oder nicht. Der Mensch findet ja immer einen Weg zu betrügen. Ja. Vor allem jetzt durch KI ja nochmal mehr.
Absolut. Wir haben eine richtige Vertrauenskrise. Dann nur 46% vertrauen ihren direkten Führungskräften, nur 32% dem Top-Management. Und andersrum ist es natürlich genauso. Sonst würde es diese Reflexe nicht geben. Und es gibt eben diesen ganz klaren Mismatch beim Thema gewünschter Arbeitsort. Die Gallup-Zahlen dazu, 71% der Mitarbeitenden wünschen Wahlfreiheit bei Hybrid Remote. Mhm. Aber 78% der Führungskräfte wollen 3 bis 4 Tage Büropräsenz. 52% wollen sogar Vollzeit. Und KPMG prognostiziert, dass es 86% der Unternehmen zu 83% anders. Die 83% der befragten CEOs erwarten vollständige Bürokultur in den nächsten 3 Jahren wiederhergestellt zu haben. So, und
wie gut, die das entscheiden ist, das ja auch. Das ist schon, genau, schon erschreckend. Ja,
genau. Und das heißt, also man muss sich vorstellen, der ehemalige Arbeitsminister Heil hat vor ein paar Jahren noch ins Gesetz schreiben lassen wollen, gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice. Mhm. Finde ich auch schwierig. Aber ich finde natürlich schwierig, auch wenn ich selber ein Büro-Fan bin, diese Ansage und nicht es hinzukriegen über Attraktivität und Appell und Erklären. Ne? Ich habe so oft dieses Beispiel schon vom Building 20 am MIT erzählt, dass da nach dem Zweiten Weltkrieg für Physiker war, die Waffen bauen sollten, als die alle wieder in ihre Heimatunis gegangen sind und das Gebäude leer stand und dann die Unileitung unbedingt wollte, dass da, weil sie die Uni so stark wuchs, Fakultäten freiwillig reingingen. Keiner ging rein, haben die entschieden, okay, dann gehen die Überkapazitäten da rein. Und dann waren die alle unzufrieden, weil es ein scheiß Büro war und dann durften die da machen, was sie wollen. Ne? Also die haben dann ihren
Coworking-Space.
Ja.
An die Wand
malen. Da gibt es so ein Buch, How Buildings Learn, und dieses Gebäude hat gelernt und dann haben die Leute selber entscheiden können, haben gemerkt, es ist viel geiler hier zu sein und mit unterschiedlichen Leuten auch Zufallsbegegnung, Serendipity. Aber das muss man vermitteln, vorleben, Cases, Formate finden. Und wenn man sagt, kommt wieder ins Büro, dann sitzt Holger im Erdgeschoss, guckt auf seine 2 schwarzen Monitore, René 3 Stockwerke drüber in die nächsten Monitore und Martina von zu Hause. So. Und dann sitzt du da im Büro, um wieder Zoom-Calls zu machen. Und
das, ja, genau, das ist ja das Problem. Wir haben uns ja auch nicht geändert. Wir haben ja, seitdem wir Corona hatten, haben wir immer mehr Gründe gesucht, um Meetings zu führen, die alle auch nicht produktiver wurden, auch nicht produktiver werden. Ne? Ja, genau. Das merke ich auch bei mir. Das merke ich, wenn ich meine Studierenden frage, wenn ich mit Freunden spreche. Also eigentlich nur die ihre eigenen Firmen führen, die haben da einen guten Ansatz, weil die das halt verstehen. Aber tendenziell ist es ja ganz oft gefühlt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Problem ist auch, wenn du jetzt, also das war bei meiner letzten Station so, dann bist du ins Office gekommen und alle waren auch wieder angehalten, ins Office zu gehen. Es gab jetzt keine Pflicht, aber es waren viele Leute im Office. Dann saßen da halt 80 Leute wie die Legehennen. Das Büro war aber dann schon eigentlich dafür ausgelegt, dass eben auch viele Leute beim Kunden sind oder eben von zu Hause arbeiten. Und du kannst nicht mit 80 Leuten produktiv die ganze Zeit in Calls sitzen, ohne dass du einen Kasper bekommst. Also für uns beiden mit so ein bisschen anders gepolten Gehirn kann das irgendwie stimulierend wirken, aber für jeden normalen Menschen kann das nicht gesund sein. Ne? Und wenn man sich wirklich fokussieren möchte, und also dafür ist ja diese Zwischenlösung, diese hybriden Offices, wo dann ja auch wieder, okay, cool, wir können Geld sparen, wir können mit weniger Office-Space irgendwie genauso viel erreichen, weil die Leute ja auch von zu Hause arbeiten. Es ist nie langfristig gedacht. Es ist immer nur symptomatisch. Oh, die Leute sind unmotiviert. Schauen wir mal, welchen Regler wir jetzt hier noch irgendwie ansetzen können. Oh, wie wäre es damit, wenn wir wieder alle Leute zurück ins Büro holen? Schauen wir mal, wie das funktioniert.
Das ist dramatisch. Weißt, wir haben, ich habe ja viele Freunde in New York, die auch arbeiten. Da gibt es Büros, die so geil sind, so toll. Und wir haben immer gesagt, naja, ist doch gar kein Problem. Keiner hat Lust, in New York in seinem 7-Quadratmeter-Apartment zu arbeiten. Die kommen alle schon. Aber nein, die kommen nicht. Na, die reisen dann irgendwo, arbeiten von irgendwo in den USA, vielleicht aus einem kleinen Sommerhaus der Eltern in Long Island und oder aus dem Starbucks. Die Leute kommen nicht, wenn man ihnen nicht Anlässe schafft, wo man sagt, die Qualität der Arbeit, die dort entsteht, ist viel, viel besser.
Genau,
ich habe gerade, mach auch rein.
Da hatte eine ganz spannende Experience, als ich eben mit meinen Studierenden über New York gesprochen habe, habe ich am Ende einmal gefragt, so, wer von euch darf im Homeoffice arbeiten oder hat da eine klare Regelung, die irgendwie über 2 Tage die Woche hinausgeht? Da hat sich, glaube ich, eine Person gemeldet. Und wie viele von euch würden jetzt zu einem Arbeitgeber wechseln, der das Ganze besser gestaltet oder eher da arbeiten wollen? Dass ihr euch das frei aussuchen könnt, haben alle die Hand gehoben. So, und das, also, ne, ich meine, am Ende des Tages, das sind alles ja duale Studierende, die ultra fleißig sind, die sich ja mit 18 sagen, mir reicht's nicht, nur eine Ausbildung oder nur ein Studium zu machen, ich mache beides. Also, ich hätte ja einen Burnout bekommen, wenn ich da noch dual studiert hätte in dem Zustand, weil ich ja in der Schule mich auch nicht wirklich anstrengen musste mit dem Hamburger Abi. Dementsprechend total beeindruckend, aber auch die Leistungsträger, alle wünschen sich einfach eine Freiheit und Selbstbestimmung über ihren Alltag. Und wenn auch eben das Ziel am Ende nicht ein Einfamilienhaus mit zwei Autos, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist, sondern das Ziel für viele vielleicht auch einfach ist, sich den nächsten Urlaub zu leisten, finanziell halbwegs unabhängig zu sein oder die Mietswohnung in der Stadt zu finanzieren, dann ja, wenn das halt eben das Ziel ist, dann will man vielleicht auch mal in der Wohnung sein und nicht 60 Stunden die Woche im Büro. Also es kommen ja so viele Faktoren zusammen.
Und es gibt eben, weißt du, zu wenig Beispiele, wo man sagt, okay, das ist eine Office-Kultur, da möchte ich unbedingt hin. Es gibt, ich habe jetzt eine Folge gerade aufgenommen, wo ich Gast war, aber die wir auch bei uns im On the Way to New Work Podcast ausschalten. Jan Teunen, das ist so ein so ein Kultur, also was so Anthroposoph, Kulturforscher, der so sich auf Büro und Kunst und wie man durch Kunst Büro schöner macht und warum Büros schön sein müssen, ne? Der sagt, das Problem ist, die meisten Herzinfarkte bei Männern sind morgens zwischen 6 und 9, wenn die zur Arbeit fahren. So. Mhm. Und das sagt uns was. Und er sagt, eigentlich muss der Anspruch fürs Büro sein. Er sagt, alle wichtigen Dinge sind in Büros erfunden worden, ja, also vor Ort. Und er sagt, Büros müssen so sein, dass sie Gewächshäuser der Potenzialentfaltung sind. So, du gehst gerne, stell dir vor, du mit eurem Weiher, da geht ihr gerne hin, weil es einfach schön ist, weil es kontemplativ ist, weil ihr da zur Ruhe kommt und da nehmt ihr Wege auf euch, unkomfortables Wohnen, weil ihr das habt. Stell dir vor, du wohnst 100 Kilometer irgendwo anders, weil du das so entschieden hast, aber du freust dich morgens am Dienstag, wow, ich fahre jetzt nach München in die Stadt. So geil, 3 Tage mit dem Team arbeiten, 2 Tage, ja, ich wohne irgendwie beim Kumpel. Und dann freust du dich auch wieder die 4 Nächte zu Hause haben. Aber dieses Bock haben aufs Büro. Und wir sehen natürlich ganz, ganz andere Dinge. Und ich ziehe das einmal vor, weil es noch ein paar Zahlen gibt, bevor ich auf die Führungsziele komme. Es ist so, dass zu viel Homeoffice auch Probleme macht, ne? Also weniger emotionale Bindung, schwächeres Wir-Gefühl. Wobei, auch da kann ich ein kleines Beispiel nennen, man kann das anders kreieren. So. Dann gibt es aber diesen echten Onboarding-Alarm. Ne? 40% der neuen Mitarbeitenden unter einem Jahr suchen direkt wieder nach Alternativen, weil es einfach scheiße ist, weil die Büros scheiße sind, weil die Anbindung in Meetings, die Prozesse schlecht sind, die Meetings schlecht sind und so weiter. Ja. Es gibt, ganz kurz, warum Büro eben, also es gibt ein Innovationshemmnis, ne? Also diese Serendipity-Momente fehlen, es gibt eine Führungshürde, Hybrid verlangt mehr Empathie, Klarheit, Struktur, viel mehr Mühe geben, Fähigkeiten, die Führungskräfte einfach nicht haben. Und statt eben den Menschen die Vorteile des Büros nicht nur zu erklären, sondern durch Kultur, Lernen, Innovation vorzuleben, wird Präsenz einfach befohlen. Und dieser Clash wird nicht zugreifen. Ja, natürlich wird es Firmen geben, die das machen und es durchziehen, aber du wirst höhere Krankenstände haben, du wirst höhere Kündigungsraten haben. Und klar, es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich will mal 3 Jahre bei in irgendeiner Elon Musk Firma arbeiten, weil ich viel arbeite und die Kultur ist mir scheißegal. Die gibt's auch, kann man aktiv entscheiden. Aber ich glaube, die Firmen, die das hinkriegen, dass die Menschen wirklich freiwillig 50-60% sich mit den anderen treffen, ja, die sind im Vorteil. Es gibt ja auch Möglichkeiten, einfach mal smart daran zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, eine große Stadt wie München und ich wäre jetzt Siemens. Ich würde sagen, mein Headquarter wird halb so groß. Dafür baue ich 20 Coworking Spaces in München, in den Orten, wo die Leute leben. Natürlich gehe ich doch, wenn ich von zu Hause 2 Kilometer zu Fuß irgendwo hingehe oder mit dem Fahrrad 5 Minuten fahre, gehe ich da hin, wenn ich weiß, ich treffe Kollegen, das ist eine geile Atmosphäre, man kann da irgendwie was Cooles machen. So.
Ja, oder vielleicht auch in München dann Co-Living, dass die dualen Studierenden Junioren dann Platz haben, wo sie unterkommen. Also es gibt ja so viele Arten, wie man das auch an der Lebensrealität der Menschen gestalten könnte. Also human-centric. Und das ist halt momentan nicht der Fall. Also auch da sind wir in ganz alten Mustern.
Ich will ganz kurz nochmal so auf die Führungsstile eingehen, die es so gibt und auch vielleicht welche Führungsstile am meisten dazu neigen, dass man wieder die Leute quasi zurück. Es gibt von Daniel Goleman einen sehr guten und auch oft zitierten Ansatz, der unterscheidet zwischen 6 Stilen. Visionary, das heißt, du inspirierst mit Vision. Das ist gut in Krisen, Unsicherheiten, um Leuten wirklich zu sagen, hey, see the big picture. Ne? Da gibt es den coachenden Führungsstil, der Talente entwickelt, langfristig denkt und wirklich guckt, die Menschen zu empowern. Dann gibt es den Affiliative, das ist so gefühlsorientiert, stellt Beziehung und Harmonie in den Vordergrund. Den demokratischen, der stellt auch Beteiligung, Mitsprache, der häufig gut auch für Innovation ist. Dann gibt es den Pace Setting. Das ist, du hast einen hohen Druck. Das hat zum Beispiel, wie sagt man, Steve Jobs so in Produktsprints angewendet. Und dann gibt es den Commanding, der eben diese klaren Befehle gibt. Natürlich in richtig harten Krisen gibt der gewisse Effektivität, aber der zerstört Vertrauen, wenn er überstrapaziert wird. Und der zerstört natürlich insbesondere Vertrauen, wenn es um sowas wie Return to Office geht. Und das Spannende ist, es gibt eben, ich nehme das Beispiel Microsoft, die hatten drei CEOs, Bill Gates, Steve Ballmer und Satya Nadella. Und die waren völlig unterschiedlich. Ne? Der Gates vom Nerd zum Visionär, der so die Basis und auch so das große Bild gelegt hat. Der Ballmer, der schon mit einer gewissen Härte und auf der Bühne rumgesprungen und in den Werbespots aufgetaucht, so Pace-Setting, Wachstum, Chaka-Chaka, und der Nadella, Coach, einfühlen, Kulturwandel, Empathie, der aber jetzt in so einer schwierigen Situation natürlich auch guckt, muss ich ein bisschen more commanding or pace setting sein. Also die guten Führungskräfte können diese Stile nicht alle, ne? Aber vielleicht die ganz, ganz tollen können alles, aber zumindest so zwei, drei, einige vier dieser Stile. Und natürlich ist so ein commanding und pace setting läuft eher Gefahr, zu sagen, jetzt aber alle wieder zurück. Ne? Und ich glaube, es ist aber trotzdem nicht richtig. Ja.
Und nee, dann gibt es noch. Ja, ich glaube, tendenziell ist es halt einfach schwierig, weil wir halt, also klar, an der Spitze brauchst du irgendwie immer eine Vision und jemand, der das lebt, was ja auch irgendwie die Mission der Firma ist. Aber dadurch, dass wir auch so viel Middle Management haben und so viele Direktoren und so viel Zwischenmanagement, was wir auch unter anderem aufgrund von KI nicht mehr brauchen, weil das oft ja einfach nur viel mal strukturieren, mal einen Überblick haben, wo natürlich Führung und Erfahrung hilft, aber tendenziell ja auch so eine gewisse Überführung, also zu viel Management, zu viele Ebenen. Das ist ja der Grund, warum jetzt auch unsere ganzen Automobilfirmen so hart am Kämpfen sind, weil einfach keine Entscheidung innerhalb von Produktionszyklen, die wir aus der Software kennen, kommen können, weil man einfach gewohnt ist, dass es 30 Level hoch, 30 Level runter, dann auch beim Dienstleister und so weiter und so fort. Und wenn wir dann da auch noch sechs unterschiedliche Führungsstile haben, plus noch irgendwelche Hierarchien, ja, viel, viel Erfolg, dass man das irgendwie hinbekommt, ne? Also gerade haben wir echt so ein bisschen festgefahrene Situation. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich die meisten Führungskräfte aufgrund von mangelndem Wissen über ihre Stärken und Schwächen sich auch gar nicht einordnen könnten, so richtig in diesen Führungsstil, und gar nicht so richtig wissen, wie sie das auch ausspielen können, die Stärken, beziehungsweise ob das vielleicht der Situation angemessen ist. Also schon viele Themen, die wir gerade haben.
Ja, ich will noch ganz kurz in den Generationenblick, und dann kommen wir vielleicht noch auf so ein paar Tipps zum Schluss. Also natürlich haben wir Boomer sind in dieser Präsenzkultur mit den klaren Hierarchien sozialisiert worden. Wir fühlen uns sicherer, na, also ich, aber wir als Generation, wenn Führung sichtbar und kontrollierend ist. Und ihr erwartet Wahlfreiheit, Sinn, Mitgestaltung. Ihr könnt die Tools richtig benutzen. Ihr seid fit mit asynchroner Kommunikation. Ihr bringt euch selber Sachen bei, wie eine Feedback-Mechanik, wie Radical Candor, erinnere ich noch. Ne? Also ihr bringt euch das selber bei. So. Und das ist ein absoluter Clash. Ihr erlebt Entmündigung. Und ihr stimmt mit den Füßen ab. Silent Quitting oder richtig kündigen. So. Und ich glaube, wenn wir mal gucken, in die Tippebene gehen, ich habe so ein paar Sachen, die mir da einfallen, vielleicht hast du noch ein paar ergänzen. Also ich glaube einfach, Kommunikation ist das Mittel. Also richtige Check-ins, Check-outs, die Meetings total effektiv machen, Kamera an, emotionale Elemente in die Dinge reinbringen, zu gucken, was kann asynchron gemacht werden, wie kann ich im 1:1 meinetwegen zu sagen, Listening Walk. Ich sag zu meinem jungen Manager Oskar, der gerade am Bodensee ist, als Chef, hey, Oskar, ich habe so ein paar Punkte, hast du Lust, wollen wir 20 Minuten spazieren gehen? Ich hier in München, du am Bodensee. Also vertrauensbildende Maßnahmen, kommunikativ, einmal mehr nachfragen, nicht bring your whole self to work, but bring a big portion of you, dass wir wirklich sehen, wer du bist, wie du fühlst, wie du denkst. Ich glaube, da liegt ganz viel Lösung, und das bildet Vertrauen. Ne? Mehr Fragen als Führungskraft. Was beschäftigt dich? Wo kann ich dir helfen? Und so weiter. Ja.
Ja, einfach auch echt sein. Ne? Also hat meine echt Kollegin gestern gesagt, was ihr Freund im Freundeskreis macht, dass die alle einen Waschzettel haben. So, also wie muss man mich sozusagen waschen, dass ich nicht eingehe? Ah, so, dass man halt sagt, okay, klar, was sind meine Bedürfnisse im Team und worauf müsst ihr Rücksicht nehmen? Ja, ich arbeite halt so und ich bin so.
Ja.
Wenn ihr darauf Rücksicht nehmt, dann habt ihr auch ein schönes weißes T-Shirt und kein eingegangenes Crop-Top.
Super. Wir nennen das Bedienungsanleitung. Und einer unserer Teilnehmenden, ein Oberarzt, den ich sehr, sehr schätze, der hat das in seiner Klinik eingeführt als Beipackzettel.
Süß.
Und genau das ist, das meine ich, so vertrauensbildende Maßnahmen. Und dann wirklich zu gucken, die Präsenztermine wirklich toll zu gestalten. Ja, so wie Rafa immer sagt, Programmdirektorin, mach etwas aus dem Tag, mach Dinge, die gut sind. Ich hatte gestern ein Paar im Podcast, die sehr, sehr stark im Thema Mindfulness arbeiten und die sagen, ja, wir gucken richtig, dass wir Energie im Team haben, dass wir vor einem schweren Meeting gemeinsam meditieren. Weißt du, so Dinge, die kann man eben auch remote und hybrid machen. Und wenn ich sehe, Teams mit einer guten Kultur, die haben Bock aufeinander, die natürlich wollen die sich auch sehen. Vielleicht nicht mehr so viel, wie wir das wollten. Und das muss aber auch nicht sein.
Nee, also,
Fazit, alte Muster, bitte sehr genau überlegen, wann und welche Teile davon. Klar, wenn die Hütte brennt, muss auch mal einer sagen, Feuermarsch. Aber genau. Jo, hast du noch was? Haben wir noch was vergessen?
Nee, tendenziell wollte ich sowieso ja nochmal ein Update über was passiert so gerade in der KI-Welt. Da würde ich das dann noch vielleicht mal dann mit reinbringen, weil ich glaube, dass eben dieser Kontrollverlust, diese Unsicherheit der Boomer-Generation, die sich das ganze Wissen über 40 Jahre angearbeitet hat und das gesamte Wissen der Welt, das jetzt innerhalb von einer Sekunde rausgepromptet werden kann aus deinem Smartphone, schon auch dazu führt, dass gerade so ein Kulturclash noch weiter entsteht und dass es nicht unbedingt hilfreich ist, dass es aber sehr hilfreich sein kann, wenn man das offen anspricht und darüber kommuniziert. Das habe ich mal gemeinsam mit unserem lieben Freund Heinz zusammen entwickelt. Funktioniert super, habe ich jetzt schon in ganz vielen Unternehmen irgendwie eingebracht. Da können wir mal, mal in Ruhe drüber schauen. Auf jeden Fall hat mir die Folge sehr Spaß gemacht. Wir sprechen nächste Woche mit meinem lieben Freund Patrick Leier.
So schön.
Zum Thema Familienunternehmen, der gerade das Familienunternehmen mit seinem Bruder übernommen hat und der eben auch, glaube ich, sehr, sehr, glaube ich nicht, weiß ich, sehr moderne Führungsstile auch in einem sehr klassischen Kontext einbringt. Deswegen können wir da, glaube ich, ein super Follow-up machen, wie man auch erfolgreich sein und bleiben kann, wenn man vielleicht nicht die Rolle rückwärts macht, die wir heute besprochen haben.
Super.
Ja. Und deswegen könnt ihr euch auch auf diese Folge freuen und Tabs, dann wünsche ich dir viel Spaß an der Küste. Freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
So machen
und in dem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche, schöne restliche Urlaubszeit oder einen guten Start. Und wir freuen uns über 5 Sterne, euer Feedback und auch zum Thema Hoffnung, was wir versprochen hatten. Wir hatten nicht so viel Feedback bekommen. Wenn ihr noch Ideen habt, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung, dann werden wir das gerne auch nochmal
in der
Folge arbeiten.
Sehr cool.
Cool, Papsi.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao.
Bis dann, Paps. Ciao.